Hallo Christoph in Basel.
Hallo Anaida im Wallis.
Ja, tatsächlich, es ist wieder eine dieser Episoden, die wir auf Distanz aufnehmen. Aber eigentlich sind wir schon ziemlich geübt darin, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht passt dieses Fernhosting, wenn ich das mal so sagen darf, auch ein wenig zum Thema unserer Episode. Denn heute nehmen wir euch ziemlich weit weg mit auf eine Reise, um dann wieder mitten in Europa zu landen.
Ja, die Zusammenhänge, über die wir sprechen, sind durchaus länderübergreifend.
Treibhaus, der Klimapodcast.
Mit Anaida Fierz.
Und Christoph Keller.
Während wir hier miteinander sprechen, Christoph, sind auf der Welt unzählige Kriege im Gang. Zwei davon, der Angriffskrieg gegen die Ukraine und der inzwischen auch von der UNO offiziell so bezeichnete Genozid an den PalästinenserInnen. Diese Kriege machen ganz besonders betroffen. Die Brutalität, wie etwa die israelische Armee gegen Zivilpersonen vorgeht, ist unbeschreiblich. Ebenso der Zynismus, mit dem der russische Präsident Nacht für Nacht tödliche Drohnen über Wohngebiete in der Ukraine schickt.
Das sind die Kriege, von denen wir täglich in den Nachrichten hören, aber es gibt auch Kriege, die es nicht immer oder gar nie in die Schlagzeilen schaffen, zum Beispiel der Bürgerkrieg in Südsudan, der Krieg islamistischer Gruppierungen in Mali, in Niger und in Burkina Faso, um noch ein paar weitere zu nennen. Der Krieg im Jemen, der Krieg im Osten der Demokratischen Republik Kongo, der Bürgerkrieg in Somalia und dann haben wir auch bürgerkriegsähnliche Situationen in Haiti. Wir haben die Vertreibung und die Tötung von Menschen in Myanmar. All das sind Konflikte, bei denen Tausende, Abertausende Menschen getötet werden und viele davon, sehr viele, sind völlig unbeteiligte Menschen, die sogenannte Zivilbevölkerung.
Und einen dieser Konflikte schauen wir uns gleich näher an, um aufzuzeigen, dass Krieg gegen Menschen immer auch ein Krieg gegen die Umwelt, gegen das Klima ist. Und umgekehrt, Krieg und Umweltzerstörung, die Vernichtung des Klimas entspringen, das haben wir bereits in Episode 59 deutlich gezeigt, denselben imperialistischen, machistischen und menschenverachtenden Logiken.
Aber das wird ja alles nicht wirklich zur Kenntnis genommen. In der Klimabilanz von Ländern kommt der Krieg nicht vor und nur sehr selten in der Berichterstattung, was verständlich ist angesichts des immensen Leids, aber es ist doch bemerkenswert.
Gleichzeitig aber wissen wir zum Beispiel für den Angriffskrieg auf die Ukraine, dass dieser bereits über 230 Millionen Tonnen CO2 verursacht hat. Und die Zerstörung an der Umwelt sind immens.
Krieg gegen Menschen ist ein Krieg gegen die Umwelt und umgekehrt. Und was das bedeutet, ganz konkret, darüber sprechen wir heute und reisen dafür zunächst nach Nordkurdistan in Begleitung von Felicitas Fischer und Sophie Hartmann. Felicitas Fischer arbeitet an der ETH Zürich und beschäftigt sich dort mit Rohstoffpolitik, Friedensförderung und nachhaltiger Entwicklung. Sophie Hartmann ist Journalistin und arbeitet beim Recherchekollektiv WAF, einem unabhängigen Recherchekollektiv in Zürich.
Die beiden haben eine Delegation verschiedener Umweltorganisationen auf ihrer Reise durch Nordkurdistan begleitet. Ihre Reportage mit dem Titel »Krieg ist die größte ökologische Zerstörung« ist im Juni dieses Jahres erschienen. Und du, Christoph, hast Sophie Hartmann und Felicitas Fischer zum Gespräch getroffen.
Ja, und ich habe Sophie Hartmann als erstes gefragt, was denn die Aufgabe war dieser Delegation, die sie da begleitet haben.
Ja, wir waren im März diesen Jahres für zwei Wochen in Bakur, das ist die kurdische Bezeichnung für Nordkurdistan, in Südostanatolien, an der Grenze zu Syrien und Iran in der türkischen Geografie. Wir haben eine Delegation begleitet, eine Delegationsreise, die vom Zürcher kurdischen Verein DEMKURD organisiert wurde, zusammen mit der mesopotamischen Ökologiebewegung von dort, von vor Ort, und TEFECO, einer internationalen Ökologiebewegung, der kurdischen Bewegung. Wir waren dort für zwei Wochen und haben verschiedene Städte und Dörfer in der Region besucht.
Genau, also wir waren unter anderem in der inoffiziellen Hauptstadt von Nordkurdistan, Ahmet, wie sie auf Kurdisch heißt, Diyarbakır auf Türkisch, der offizielle Name der Stadt. Dort haben immer alle Städte zwei Namen, einen offiziellen türkischen, was auch die Amtssprache ist, und einen inoffiziellen kurdischen. Dann waren wir im alevitisch geprägten Dersim in Cizre an der Grenze zu Syrien. Wir waren in Hasan Cave, die weltberühmte archäologische Stätte, in Schirnech, in Jolemerk, ganz im Osten der Türkei, in einer sehr bergigen Region, an der Grenze zum Irak und auch in Van.
Das sind ja ganz unterschiedliche Landschaften, ganz unterschiedliche Orte auch, aber Orte auch, die ganz unterschiedlich eben sowohl vom Krieg wie auch von der ökologischen Zerstörung getroffen sind.
Also das sind einerseits von der Natur her sehr unterschiedliche Orte, aber auch kulturell und auch landschaftlich. Es ist eine sehr gebirgige Region. Wir sind da Straßen entlang gefahren, die haben an die Schweiz auch erinnert. Aber es ist einfach alles noch ein bisschen größer und massiver.
Was auffällt, ist vor allem die Kargheit der Region dort. Also man merkt das richtig, wenn man mit dem Auto von der Zentraltürkei nach Bakur reinfährt, dass plötzlich die Bäume fehlen, was zu einem großen Teil auch auf die Entwaldung der Region seit den 90er Jahren durch das türkische Militär zurückzuführen ist. Also im Zuge des bewaffneten Konfliktes mit der PKK wurden massiv Wälder verbrannt, und um Verstecke der Guerilla aufzuspüren quasi, und das merkt man. Also es ist sehr karg und in braun, rot, orange Tönen.
Und was mir gerade einfällt, so die Städte, was uns sehr aufgefallen ist, also es gibt immer die alten Stadtteile, jetzt in diesen Städten, in denen wir waren, wo aktiv der türkische Staat bombardiert hat zum Beispiel, gibt es oft die alten Stadtteile und dann viele sehr hässliche, so plattenbautenartige Siedlungen, die wirklich einfach nicht ins Bild passen.
Jetzt, ihr habt es schon angesprochen, du hast es gesagt, Felicitas, und auch du, Sophie, hast schon darauf hingewiesen, das ist eine Region, die in einem ständigen Konflikt ist. Könnt ihr etwas sagen über die Spuren dieses Krieges, also über die Präsenz des Militärs?
Ja, absolut. Also das war wirklich die Übermacht des Militärs auf eine erdrückende Art und Weise zu spüren. Wir sind auf sehr abgelegenen Landstraßen entlang gefahren und mussten alle 20 Minuten einen Checkpoint passieren. Auf jedem zweiten Hügel in den umliegenden Bergen stand ein Militärstützpunkt. Also Mensch fühlt sich dort wirklich beobachtet, kontrolliert von dieser Allmacht. Und offiziell ist Bakur ja immer noch, also ist die Region in einem bewaffneten Konflikt, also der türkische Staat in einem bewaffneten Konflikt mit der PKK. Es gibt aber kaum noch Guerilla-Aktivitäten wirklich in der Region seit dem Scheitern der Friedensverhandlungen 2015 und der auch massiven türkischen militärischen Offensive und politischen Repressionswelle, die dann darauf gefolgt hat. Und wir nennen sowas in der Konfliktforschung einen Krieg niederer Intensität. Also ein Krieg, der klein gehalten wird und in dem die Kräfteverhältnisse klar asymmetrisch verteilt sind, also zwischen dieser Übermacht, diesem Militär und einer weniger mächtigen Guerilla quasi.
Und das alles, obwohl ja Öcalan und die PKK angeboten haben, die Waffen niederzulegen und eigentlich einen Friedensvorschlag gemacht haben.
Ja, das ist vielleicht noch interessant für den Kontext, in dem wir gereist sind. Das war kurz bevor diese Waffenniederlegung kundgetan wurde von Öcalan. Man hat überhaupt noch gar nichts gemerkt von diesen Friedensverhandlungen damals. Die Situation ist wie eh und je. Die Repression ist sehr gegenwärtig, die Unterdrückung ist vorhanden und das Militär hat sich nicht irgendwie zurückgezogen oder so in diesem Moment. Also
eine große Unsicherheit einfach in der Bevölkerung. Was bedeutet das jetzt für uns? Kann man dem türkischen Staat wirklich trauen und so? Genau. Und also was vor allem auch zu spüren war, neben der einfach Präsenz des Militärs, war auch die Angst in der Bevölkerung, dieser Willkür ausgeliefert zu sein. Also viele gewählte DEM-Politikerinnen und BürgermeisterInnen der DEM-Partei, der ehemals HDP, der linken kurdischen demokratischen Partei. Viele von diesen Bürgermeisterinnen wurden abgesetzt und durch Zwangsverwaltungen aus Ankara ersetzt oder ausgetauscht. Und auch sonst viele Personen sind sehr vorsichtig, wenn sie sich zu politischen Themen äußern oder organisieren, auch zu ökologischen Themen, weil sie Gefahr laufen, schlicht und einfach unter Vorwürfen der Verbindung zum Terrorismus mehrere Jahre ins Gefängnis zu gehen. Also wir haben auch viele Leute getroffen, die 12 Jahre, 15 Jahre im Gefängnis waren, weil sie ein Nachbarschaftstreffen organisiert haben und über Ökologie und Umweltprobleme reden wollten mit der Bevölkerung.
Und vielleicht, wir haben x Geschichten gehört und von lokalen Orten Geschichten gehört, die uns sehr klar gemacht haben, also die Unterdrückung und Vertreibung der Bevölkerung findet eigentlich seit der Staatsgründung 1923 gezielt statt. Also es gibt kaum eine kurdische Familie, die kein Familienmitglied im Gefängnis hat oder eine Person, die im Krieg gefallen ist oder im Exil lebt. Also wir haben sehr viele solche Geschichten gehört.
Es gibt jetzt diesen Krieg gegen Menschen, diesen Low-Intensity-War, aber der geht ja Hand in Hand mit einem anderen Krieg, nämlich mit einem Krieg gegen die Natur und mit einem Krieg, bei dem eben die Zerstörung von Natur einerseits in Kauf genommen wird, aber Natur eben auch ganz bewusst zerstört wird, um den Menschen zu schaden. Wie geht das vonstatten?
Ja, genau. Also wir haben gehört, es ist sehr militarisiert, die Gegend grundsätzlich. Wir haben aber keinen aktiven Krieg gesehen im Moment. Aber durch die vielen Militäroffensiven gab es sehr viel Waldbrände oder es wurde viel Wald gerodet, auch gezielt, um zum Beispiel Verstecke der Guerilla zu vernichten. Dann, was auch gezielt gemacht wurde, ist das Errichten von Sicherheitsstaudämmen, so Talsperren, um die Passierwege der Guerilla zu verhindern. Da gibt es auch Protokolle der türkischen Wasserbehörde dazu, die das wirklich belegen, also dass an strategischen Orten solche Staudämme gebaut wurden.
Da wird also Wasser gestaut, um zu verhindern, dass Menschen durchkommen?
Vielleicht vorwegzunehmen ist, dass Bakur ein sehr ressourcenreiches Gebiet ist im Vergleich zur Rest der Türkei. Also die Wasserressourcen der Region sind sehr groß und natürlich deshalb sehr interessant energiepolitisch für die gesamte Türkei. 2/3 der Energie, die durch Wasserkraft gewonnen wird, stammen aus Bakur. Also es ist eine sehr relevante Region, auch natürlich dann geostrategisch. Wer Kontrolle über Tigris und Euphrat hat, hat viel zu sagen in der Region.
Und aber weltweit einzigartig ist, glaube ich, dass wirklich in Protokollen der Wasserkraftinstitution der Türkei, dass dort tatsächlich gefunden wurde in den Protokollen, dass gewisse Staudämme zur Sicherung der Grenze gebaut wurden. Also das steht da tatsächlich drin.
Und der Bau von Staudämmen und Stauseen, davon gibt es sehr viele Beispiele in Bakur. Und damit einher geht die Zerstörung von ganzen Städten, Dörfern und die Vertreibung von sehr vielen Menschen, einfach auch als Auswirkung von einem Energieinfrastrukturprojekt, das trotz Widerstand, wie zum Beispiel im Hasan Cave, dann einfach umgesetzt wird.
Wo eine ganze historische Stadt dann eben auch verschwindet.
Diese Bauten, über die wir jetzt sprechen, das war in den 90er Jahren war das ein Thema. Die wurden da zum Teil auch gebaut. In den 90ern wurde aber generell sehr viel Infrastruktur war geplant, konnte aber nicht umgesetzt werden aufgrund der militärischen Aktivitäten, beziehungsweise auch weil die kurdische Freiheitsbewegung aktiv gegen solche Infrastrukturprojekte vorgegangen ist. Wir sehen jetzt, dass jetzt, wo diese Aktivitäten zurückgehen, diese aktiven Auseinandersetzungen, solche Infrastruktur viel schneller implementiert wird oder umgesetzt werden kann, auch weil die Kontrollmechanismen natürlich doch geringer sind als im Rest der Türkei, weil die Region ist nach wie vor militärisch kontrolliert.
Also der Frieden bringt mehr Infrastruktur, bringt aber auch wieder neue Hindernisse für die lokale Bevölkerung.
Also der Frieden oder die Befriedung in Anführungs- und Schlusszeichen. Also der türkische Staat weigert sich von Konflikt zu reden oder von Krieg zu reden, will eigentlich eher das Bild vermitteln, dass es Frieden herrscht und vielleicht ein bisschen Terrorismus. Aber durch die Befriedung, vor allem seit dieser starken militärischen Offensive seit 2015, die wirklich dazu geführt hat, dass die Guerilla-Aktivitäten massiv zurückgegangen sind im türkischen Teil Kurdistans, dass durch diese Befriedung eben, wie gesagt, in Anführungs- und Schlusszeichen, Großprojekte wie zum Beispiel im Bergbau erst möglich geworden sind, die zwar schon vergeben wurden durch die Liberalisierung des Landes Anfang 2000er Jahre, die aber erst jetzt wirklich umgesetzt werden können.
Wir sind da auch an sehr vielen Ölpumpen vorbeigefahren, Minen, Steinkohleminen, Kupfer. Kupfervorkommen gibt es, Chrom, also die Region ist auch bezüglich Rohstoffen dieser Art sehr interessant und uns wurde erklärt, dass gerade durch diese Befriedungspolitik im Moment der Bergbausektor wirklich sehr am Boomen ist. Es werden sehr viele Orte konzessiert für Minen, die jahrelang als interessante Region galten, aber es konnte wie nicht aktiv ausgebeutet werden.
Mit welchen Auswirkungen auf die Umwelt?
Also die Umweltauswirkungen von Minen sind, würde ich mal sagen, inhärent dem Bergbausektor. Es gibt natürlich Firmen, die verantwortungsvoller mit Auswirkungen auf die Ökologie umgehen, auf die Natur. Was aber in der Türkei ein großes Problem ist, sind oftmals, wir haben mit einigen AnwältInnenvereinen gesprochen vor Ort, sind nicht wirklich sorgfältig gemachte Umweltverträglichkeitsprüfungen, gegen die dann auch versucht wird zu klagen, also sie versuchen dann auch dagegen zu klagen.
Also und die Auswirkungen sind sozioökologische Auswirkungen, würde ich sagen. Also es gibt direkte Auswirkungen auf die Umwelt, also Wasserverschmutzung, Luftverschmutzung, was wiederum den Ackerbau erschwert und natürlich auch die Enteignung von Territorien. Dann müssen Straßen, Zufahrstraßen gebaut werden, wiederum mehr Waldrodung, wiederum verändert sich dadurch die Artenvielfalt, Erosion ist größer. Und all das hat auch zur Folge, dass Menschen wegziehen, vertrieben werden. Viele Leute müssen aufhören, Ackerbau zu betreiben, ziehen in Städte, haben dort keine Arbeit und werden sozusagen in die Armut getrieben. Also das sind alles Dynamiken, die schlussendlich von einer Mine abgeleitet werden können in größere gesellschaftliche
Und weitergeführt werden, genau. Also weitergeführt werden von denselben Dynamiken, die Vertreibungen, die fanden während den 90er Jahren durch die Kriegsaktivitäten statt, also durch die aktive Verbrennung von Wäldern zu Kriegszwecken. Und nun werden weiterhin Wälder verbrennt vom selben Staat, vom selben Militär, um Minenkonzessionen zu sichern, eben auch wieder unter dem Vorwand, wir müssen sie sichern vor Terrorismus und so weiter. Und weiterhin werden Leute vertrieben durch dieselben Mechanismen.
Und ich finde da schon, dass Ressourcenextraktivismus kennen wir von überall auf der Welt und die Folgen davon, oder Umweltverschmutzung und Enteignung. Aber das ist in Bakur eine Kriegssituation, ein Krieg in niedriger Intensität und alles ist militarisiert. Und das ist nochmals eine ganz andere Ausgangslage, weil es klar ein politisches Narrativ dahinter gibt. Und deshalb würde ich auch sagen, kann man wirklich von ökologischer Kriegsführung in diesem Sinne auch sprechen. Es ist nicht eine globale, einmalige Situation, aber doch war es für uns sehr relevant, diese spezifischen historischen und soziale Ausgangslage sozusagen der Region im Zusammenhang mit Extraktivismus vor Ort zu sehen und zu hören von den Menschen. Die ökologische Zerstörung findet schon viel länger statt und wird von einem Staat gezielt gegen eine bestimmte Bevölkerung ausgeübt.
Ja, es geht da ja darum, dass ihre Lebensgrundlage und die Art und Weise, wie sie ihre Kultur gelebt haben, das hängt natürlich da stark zusammen, eben eine ländliche Kultur, Ackerbau und Viehzucht waren die Lebensgrundlage vieler Dörfer, die natürlich durch die Vertreibung in die Städte dann anders leben müssen und assimiliert werden dann durch diese Politik. Das wird sehr politisch aufgefasst. Also es wird als Angriff gegen die eigene Kultur und gegen das Kurdischsein aufgefasst.
Würdet ihr denn in diesem Zusammenhang von einem Ökozid auch sprechen? Würdet ihr diesen Begriff anwenden auf die Situation der Gegend, die ihr bereist habt?
Ja, also es gab durchaus direkte Bombardierungen, massive Bombardierungen, auch noch 2015 vom türkischen Staat, wo wirklich Großteile der wichtigsten Städte in der Region einfach bombardiert wurden. Also das war nicht dann in den 90er Jahren vorbei. Seit dieser Zeit jedoch ist es tatsächlich so, dass die Guerilla-Aktivitäten massiv zurückgegangen sind und dass sie eben diese Allmacht quasi, diese gespürte Allmacht des Militärs, wenn man vor Ort ist, irgendwie so sichtbar macht. Ja, und auf die Frage des Ökozids, ich denke ja, die Definition von Ökozid, so wie sie 2010 ja von der Umweltanwältin Polly Higgins vorgeschlagen wird, ist relativ breit gefasst. Also die weitreichende Schädigung, Zerstörung oder der Verlust von Ökosystemen in einem bestimmten Territorium, sodass die friedliche Nutzung der BewohnerInnen dieses Territoriums stark beeinträchtigt wird. Das, denke ich, trifft definitiv zu. Und da wir ja eben, wie wir erwähnt haben, in diesem Kontext des Krieges niederer Intensität sind oder auch in dem Kontext der Vertreibungsgeschichte, die wir vorher angesprochen haben, und dieser Zusammenhang mit der Militarisierung der Region, finde ich es auf jeden Fall einleuchtend, wieso die Menschen vor Ort, die wir getroffen haben, von ökologischer Kriegsführung auch sprechen, nicht nur von Ökozid sozusagen.
Jetzt gibt es ja aber in der Region nach wie vor Widerstand. Ihr habt ja viele Gruppen, AnwältInnen, ihr habt Nichtregierungsorganisationen getroffen. Wie organisieren sich denn die Menschen gegen diese ökologische Kriegsführung, wie ihr das bezeichnet?
Also die kurdische Gesellschaft ist sehr organisiert, sehr politisch. Es gibt eine groß abgestützte Bewegung in der Bevölkerung, auch für Umweltthemen und die sich organisieren zu ökologischen Themen. Es gibt einige lokale Vereine, die sich zu ökologischen Themen formiert haben und aktiv sind. Es gibt die mesopotamische Ökologiebewegung als regionale Dachorganisation von ökologischen Vereinen in der Region. Es wurden sehr viele Proteste gemacht, Löschaktionen, Blockaden und Streiks, vor allem früher, seit 2015 massiv weniger. Kommt ein bisschen drauf an, in welcher Stadt. Also in Jolimek, das ist eine sehr, sehr abgelegene Bergstadt, wurde uns wirklich gesagt, dass die Rätestruktur, also die basisdemokratische Organisationsform, in der sie sich organisiert haben, total zerschlagen wurde im 2015. In anderen Städten ist es mehr möglich, sich so zu organisieren und auch Proteste zu machen, in Dersim zum Beispiel und auch in anderen Städten.
Es werden immer wieder neue Vereine gegründet mit anderen Namen, dass sie weniger einfach zu greifen sind. Was wir mitgenommen haben, ist schon, die Situation ist sehr schwierig, um sich im Moment gegen Ökozide oder gegen ökologische Zerstörung zu organisieren, geschweige denn sich politisch zu organisieren.
Und trotzdem in dieser relativ schwierigen Umgebung oder politischen Lage gibt es also verschiedenste Projekte, die diese Vereine dann umsetzen, von eben Mülltrennungsprojekten relativ klein bis hin zu in Protesten und so weiter gegen irgendwelche Großprojekte. Auch zum Beispiel eine Samenbibliothek, wo es darum geht, alte Sorten zugänglich zu machen der Bevölkerung, die auch resistenter sind als neuere Sorten beispielsweise, oder Bildungsinstitutionen oder kleine Orte wo außerhalb der Stadt, wo Bildungen für Kinder zu den Themen Natur, Umwelt, Ökologie irgendwie durchgeführt werden können.
Ja, und dann gezielte juristische Vorgehen, die geplant sind, die jahrelang schon an gleichen Geschichten dran sind und die nicht locker lassen, das war sehr, sehr beeindruckend. Wir haben in vielen Städten mit Juristinnen und Juristen gesprochen, die auch, das war auch eindrücklich, wie gesagt wurde, wisst ihr, wir haben gar nicht unbedingt das Ziel, dass unsere Verfahren durchkommen, sondern es geht im Prinzip darum, dass wir uns juristisch wehren und dadurch Aufmerksamkeit erregen.
Ja, und aufzeigen, dass die Türkei eben kein Rechtsstaat ist und quasi in der Hoffnung, dass man irgendwie später auf internationaler Ebene das irgendwann vielleicht noch weiterziehen kann, einklagen kann. Bis jetzt waren Bestrebungen, an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen, sind im Leeren verlaufen, weil die Türkei einfach nicht reagiert auf Rechtsprechungen auf internationaler Ebene quasi. Genau, es war sehr eindrücklich, das zu sehen, so diese Hoffnung und diese Unermüdlichkeit, wie einfach weitergemacht wird, weiter, ja, selbst in einer so aussichtslosen Situation.
Felicitas und Sophie, ganz herzlichen Dank. Das war eindrücklich. Vielen Dank.
Danke auch dir fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wir haben gehört den Bericht von Sophie Hartmann und Felicitas Fischer. Sophie ist Journalistin, Felicitas ist Forscherin an der ETH Zürich.
Ja, was mir klar geworden ist im Gespräch mit den beiden, ist, dass Krieg immer einhergeht mit dem, was wir als Ökozid bezeichnen. Das Wort fiel ja auch ein paar Mal im Gespräch und ich bin diesem Begriff dann im Anschluss an dieses Gespräch auch nachgegangen.
Schauen wir uns das doch ein bisschen genauer an, was das nun heißt, Ökozid.
Ja, Ökozid ist ein Verbrechen, und zwar ein schweres Verbrechen. Der Name sagt es ja schon. Es bedeutet so viel wie bewusste und systematische Vernichtung von Ökologie, von Umwelt, von Natur. Der Begriff tauchte erstmals 1970 auf in einer Konferenz zu Krieg und Verantwortung in Washington D.C., wo der Bioethiker Arthur Galston bereits eine internationale Vereinbarung zum Bann von Ökoziden vorschlug. Die Debatte entzündete sich denn auch an einem kriegerischen Ereignis, nämlich am Einsatz von Agent Orange, dem Entlaubungsmittel, dem tödlichen Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg durch die Amerikaner.
Aber Ökozid ist jetzt nicht auf den Krieg beschränkt. Der Begriff taucht ja auch im Zusammenhang mit der fossilbedingten Klimakrise auf und immer auch dann, wenn von massiven Umweltschäden durch Minengesellschaften, Ölfirmen und so weiter die Rede ist.
Ja, du sagst es, Anaïda, und vor allem dann, wenn die Rede ist von der massiven Zerstörung von Spezies, also von ganzen Spezies, etwa von Korallen, aber auch von Insekten, auch dann spricht man von Ökozid. Gemeint mit Ökozid sind aber auch die massiven Verschmutzungen etwa von Shell im Niger-Delta, also Verschmutzungen mit Öl, die tausenden Menschen das Leben gekostet haben und ganze Landstriche vernichtet haben. Auch sie gelten als Ökozid und natürlich auch die Abholzung des Amazonas oder auch, ein weiteres Beispiel, das Atomdesaster in Tschernobyl.
Also nicht nur Kriege sind Verursacher von Ökoziden, sondern auch wirtschaftliche Tätigkeiten, die einem Krieg gegen die Natur gleichkommen, kann man sagen vielleicht.
Ja, und in beiden Fällen ist dieses Element der Zerstörung enthalten, eine wissentliche Zerstörung oder eine Zerstörung, die wissentlich im Kauf genommen ist. Dieses Element des Wissens ist ganz wichtig.
Ich glaube, es wird langsam ein bisschen klarer, was der Begriff bedeutet, aber gibt es vielleicht auch eine offizielle Definition, was Ökozid genau ist?
Ja, offiziell ist die Definition nicht, aber es gibt die international tätige Organisation Stop Ecocide und die hat eine Gruppe von internationalen renommierten JuristInnen damit beauftragt, diesen Begriff Ökozid klarer zu definieren. Die Gruppe ist lange zusammengesessen, hat viel um diesen Begriff gerungen und hier ist die Definition. Im Sinne dieses Statuts bedeutet Ökozid rechtswidrige oder willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden für die Umwelt besteht, die durch diese Handlungen verursacht werden. Im Sinne dieses Statuts, das verweist eigentlich auch schon darauf, dass es hier um eine sogenannte Legaldefinition geht. Also ganz konkret, es ist eigentlich die Strafnorm, die, und das ist das Bestreben der Organisation Ecocide, in den Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufgenommen werden sollte.
Also soll Ökozid genauso bestraft werden wie Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie Völkermord, Kriegsverbrechen und das Verbrechen der Aggression gegen ein Land?
Damit eben Staaten, aber auch Firmen und Individuen zur Rechenschaft gezogen werden können. Zur Rechenschaft gezogen werden können, wie das im Film Ökozid des deutschen Regisseurs Andreas Weil aus dem Jahr 2020 wie ein Stück weit vorweggenommen wird.
31 Staaten des globalen Südens verklagen die Bundesrepublik. Sie werfen Deutschland massive Versäumnisse im Klimaschutz vor.
Der Film, der in einer nahen Zukunft spielt, der zeigt eben, was es heißen würde, wenn Ökozid als Straftatbestand aufgenommen würde.
Ja, und darum ist das so wichtig, aber wie gelangen wir dahin?
Ja, wie wir dahin gelangen, darüber habe ich mit Jojo Mehta gesprochen. Jojo Mehta ist CEO der Stop Ecocide Foundation. Sie hat die Organisation 2017 gemeinsam mit der inzwischen verstorbenen Umweltanwältin Polly Higgins gegründet. Und für Jojo Mehta war diese Begegnung mit Polly Higgins ein Weckruf. Und das hat sie mir dann auch gleich zu Beginn unseres Gesprächs erzählt.
I came to this actually from on-the-ground environmental activism. I was involved with the anti-fracking community in the UK.
Ich bin eigentlich über den praktischen Umweltschutz zu diesem Thema gekommen. Ich war in der Anti-Fracking-Bewegung in Großbritannien aktiv. Und als die visionäre Rechtsanwältin Polly Higgins in meine Gegend im Westen England zog, eine wunderschöne Region namens Cotswolds, wurden wir von gemeinsamen Freunden vorgestellt. Zu dieser Zeit begann Polly gerade mit Recherchen zu einem möglichen Fall im Zusammenhang mit Fracking. Man könnte sagen, es war eine Art Seelenverwandtschaft zwischen ihr und mir. Ich war schon zuvor auf Pollys Arbeiten gestoßen und hatte immer gedacht, dass es eigentlich eine ganz offensichtliche Idee ist, die schlimmsten Schäden unter Strafe zu stellen. Und als wir uns trafen, als wir anfingen zusammenzuarbeiten, wussten wir einfach, dass wir Kolleginnen sein würden. Wir hatten eine sehr ähnliche Einstellung. Man könnte sagen, dass wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren. Polly, die leider verstorben ist, war die kluge Anwältin und ich war eher die Aktivistin vor Ort. Sie beriet mich in rechtlichen Fragen und ich beriet sie in Bezug auf ihre Kampagnenarbeit. Aber zu dieser Zeit galt das Thema Ökozid und Ökozidgesetz noch als ziemlich abwegig, fast schon extrem, als sehr links. Das erscheint mir heute ziemlich seltsam, denn für so viele Menschen ist es ganz offensichtlich, dass es wichtig ist, dieses Gesetz einzuführen. Aber damals war es schwierig, Mittel zu finden. Also haben wir uns zusammengetan, um eine öffentliche Kampagne zu starten und Pollys Anhänger als Fürsprecherin und juristische Sprecherin in Mitglieder einer Organisation gewissermaßen umzuwandeln. So begann die Kampagne und daraus ist nun eine internationale NGO mit einem weltweiten Netzwerk geworden, das sich mit diesem Thema befasst. NGO with a network all around the world
working on this issue. A huge network, as I have seen on your website. Ein riesiges Netzwerk, wie ich auf Ihrer Webseite gesehen habe, mit einigen beeindruckenden Ergebnissen bisher. Aber im Grunde ist es doch Ihr Ziel, Jojo, das Verbrechen des Ökozids in den Katalog der internationalen Verbrechen aufzunehmen, insbesondere in den Katalog der Verbrechen des Internationalen Strafgerichtshofs. Warum auf dieser sehr hohen internationalen Ebene?
Very high international level.
One reason is coherence, in the sense that if you are looking to
Ein Grund ist Kohärenz, und zwar in dem Sinne, dass man, wenn man ein neues Gesetz gegen Ökozid in jedem Land einzeln einführen würde, dann könnte man Jahrzehnte damit beschäftigt sein. Das hieße, in jedem Ministerium einzeln vorzusprechen, Regierungen und Parlamente zu motivieren. Denn tatsächlich hat Ökozid Relevanz in mindestens 4 Ressorts, nämlich Umwelt-, Justiz-, Außen- und Verteidigungsministerium. Wenn Sie hingegen eine Änderung im Katalog der internationalen Verbrechen vornehmen, muss jedes Land, das eine bestimmte Konvention ratifiziert, sie in ähnlicher Form in seine eigene Gerichtsbarkeit aufnehmen. Das ist also ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist, dass wir immer schon massive Schäden an der Natur hatten. Aber beim Ökozid ist es wichtig zu erkennen, dass wir es wirklich mit den schlimmsten Schäden zu tun haben. Schäden, die wir als Verbrechen auf dem Niveau von Gräueltaten auf internationaler Ebene bestrafen wollen. Gerade schwere Umweltschäden in Kriegszeiten machen nicht vor politischen Grenzen Halt. Sie dauern sehr lange an und können Gebiete über Jahrzehnte, wenn nicht sogar über Generationen hinweg beeinträchtigen. Wenn wir von Ökozid sprechen, meinen wir natürlich auch Ereignisse in Friedenszeiten, die schwerwiegend sind, die lange andauern. Gerade deshalb wollen wir, dass Ökozid in den Katalog der schlimmsten Verbrechen aufgenommen wird, damit auch der Ökozid in die Kompetenz des Internationalen Strafgerichtshofs fällt. Daher schafft die Gleichstellung von Ökozid mit Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eine Dimension, die den schweren Schäden an der Natur gerecht wird. Und diese Dimension fehlt derzeit.
Der Internationale Gerichtshof hat kürzlich in einer Stellungnahme festgehalten, dass es eine Verpflichtung gibt aller Länder zur Bekämpfung des fossilen Klimawandels. Also keine Freiwilligkeit, sondern wirklich eine Pflicht dieser Staaten. Was bedeutet diese Erklärung? Ist das auch ein Schritt in Richtung Einführung einer Bekämpfung des Ökozids oder eine Anerkennung des Ökozids auch als internationales Verbrechen? Introduction of ecocide as an international
crime. It's actually quite important. It's been really, it's really galvanized discussion at state level around these issues.
Das ist tatsächlich sehr wichtig. Diese Stellungnahme hat die Diskussion auf staatlicher Ebene über diese Themen wirklich angeregt. Der Internationale Gerichtshof war der gewichtigste, aber es gab auch andere. Zum Beispiel hat auch der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte kürzlich eine Stellungnahme zu diesem Thema abgegeben. Und die Tatsache, dass diese Stellungnahmen die rechtliche Verpflichtung der Staaten zum Schutz bekräftigen und sogar sagen, dass es ihre rechtliche Pflicht ist, schwere Umweltschäden einschließlich Klimaschäden, insbesondere grenzüberschreitende, zu verhindern, das ist eine sehr wichtige Feststellung, die die Kriminalisierung von Ökozid sehr unterstützt. Und tatsächlich haben einige Rechtswissenschaftler argumentiert, dass die Stellungnahmen dieser Gerichte sogar die Kriminalisierung von Ökozid vorschreiben, da es Möglichkeiten für Staaten geben muss, die Verursacher solcher Schäden an der Natur auch zu bestrafen. Und wenn das der Fall ist, dann ist es sehr logisch, dass die Staaten einen Rahmen schaffen müssen, um diese Verbrechen an der Natur zu bestrafen. Das alles ist also tatsächlich sehr unterstützend.
There are a number of states who have adopted ecocide.
Es gibt eine Reihe von Staaten, die Ökozid nicht nur in ihrer Verfassung, sondern auch in ihren Gesetzen als Straftatbestand aufgenommen haben. Wenn man sich die Liste all dieser Länder ansieht, stellt man fest, dass eine ganze Reihe von Ländern im Süden diese Gesetze verabschiedet haben. Was ist die Erklärung dafür?
We have an explanation why.
This is a very good question, and actually, it's interesting.
Das ist eine sehr gute Frage, und tatsächlich ist es interessant, dass Vanuatu, einer der pazifischen Inselstaaten, der sich seit einigen Jahren für das Gesetz zum Ökozid einsetzt, den Ökozid tatsächlich als internationales Verbrechen beschreibt. Es ist ein Verbrechen, das vor allem den globalen Süden betrifft, das für den globalen Süden von großer Bedeutung ist. Und wir sehen insbesondere im letzten Jahr große Fortschritte in Afrika und Lateinamerika. Und wir sehen, dass sich da einige sehr klare Interessen herauskristallisieren. Die Länder, die sich dafür einsetzen, sind alle in gewisser Weise Opfer von Klimaschäden, Ausbeutung und Zerstörung. Bei Vanuatu, Fidschi, Samoa sprechen wir von Gemeinschaften, die an vorderster Front von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, während Länder wie die Ukraine und Palästina, die nun ebenfalls über Ökozid sprechen, unter einem brutalen Krieg leiden. Das sind Länder, die in den Kriegs- und Konfliktsituationen absolut am Rande einer schrecklichen Umweltzerstörung stehen. Und dann ist da noch die Demokratische Republik Kongo, die in Afrika eine führende Rolle einnimmt und neben anderen wie Burundi eine sehr große Artenvielfalt aufweisen und diese Artenvielfalt auch schützen wollen.
Very deeply biodiverse countries are looking at the protection of that biodiversity.
Es ist deshalb auch interessant, dass sich in Ländern des globalen Südens zwei Themen abzeichnen. Zum einen bietet ein Gesetz, das den Ökozid unter Strafe stellt, Rechtsmittel zur Verfügung gegen räuberische und zerstörerische ausländische Investitionen und Rohstoffabbaupraktiken. Zum anderen hat ein Gesetz gegen jede Form von Ökozid auch eine Deklarationsfunktion. Denn wenn man Gesetze gegen Ökozid erlässt, sagt man damit auch, ja, wir müssen uns entwickeln, aber wir werden das auf sichere Weise tun. Wir werden dafür sorgen, dass alles, was wir tun, keinen Schaden in einem bestimmten Ausmaß verursacht. Und daraus ergibt sich dann bestenfalls eine echte neue politische Haltung bei der Führung.
And there's a real kind of political and diplomatic leadership position.
This is very interesting that,
das ist interessant, dass es im Süden diese große Bewegung gibt. Dennoch scheint es auch auf europäischer Ebene, auf der Ebene der Europäischen Union insbesondere, einiges an Bewegung zu geben. Können Sie kurz beschreiben, in welche Richtung diese Bewegung geht?
Direction this movement is going?
Yes, I mean, actually, the EU recently, last year in fact, formalized.
Ja, ich meine tatsächlich, hat die EU kürzlich, genau gesagt letztes Jahr, eine überarbeitete Richtlinie zu Umweltstraftaten formalisiert. Und tatsächlich haben sie darin eine sogenannte qualifizierte Straftat aufgenommen, die mit Ökozid vergleichbar ist. Damit wird also effektiv eine Richtung anerkannt, was die Gesetzgebung angeht. Und das wurde auch vom Europarat aufgegriffen. Der Europarat hat 46 Mitgliedstaaten und sein Ministerrat hat sich in diesem Jahr auf den Text einer Konvention zum Schutz der Umwelt durch das Strafrecht geeinigt, die einen eigenen Abschnitt für besondere schwere Straftaten enthält, obwohl das Wort Ökozid im eigentlichen Text nicht verwendet wird. In der Beschreibung des Europarats heißt es, dass damit Handlungen gemeint sind, die ein Ökozid gleichkommen. Wir sehen also, dass das Konzept, das Rechtskonzept, sich allmählich verankert. Und selbst in einigen Kommentaren zu einigen Gutachten wird beispielsweise deutlich, dass sich diese Richtung weltweit in vielen rechtlichen Kontexten abzeichnet. Das bedeutet aus meiner Sicht, dass der Kampf gegen jede Form des Ökozids allmählich zu einer Art Gewohnheitsrecht wird.
And it's almost, if the implication is that it's becoming a kind of customary law.
Würden Sie denn sagen, dass dies auch eine Veränderung in der Wahrnehmung dessen widerspiegelt, was das Recht schützen muss? Denn das Recht ist ja normalerweise immer ganz auf den Menschen ausgerichtet. Und wir ringen ja seit den 70er Jahren immer wieder mit der Möglichkeit, die Rechte der Natur auch in das Konzept des Rechts einzuführen. Würden Sie also sagen, dass diese Verlagerung hin zum Ökozid als Straftat auch einer Verlagerung hin zu einem eher ökozentrierten oder naturzentrierten Rechtsverständnis widerspiegelt?
Reflects also a shift to a more nature-centered conception of law.
I think that's absolutely the case. I think the rights of nature movement legally.
Ich denke, das ist absolut der Fall. Ich meine, dass die Bewegung für die Rechte der Natur rechtlich gesehen schon länger besteht und etablierter ist als die Bewegung für einen Ökozidnorm. Das Ganze ist viel umfassender und spricht meiner Meinung nach, wie Sie betonen, für eine wirklich grundlegende Veränderung oder Erweiterung der Rechtsauffassung auf einer Art systemweiten Basis. Ich meine, das Ökozidrecht ist in gewisser Weise recht einfach. Es ist durchaus möglich, das Verbrechen des Ökozids in bestehende Strafgesetzbücher aufzunehmen, ohne notwendigerweise diese grundlegende Veränderung auch auszusprechen. Gleichzeitig bewirkt es jedoch eine wirklich starke Veränderung unseres Verständnisses davon, welche Verantwortung wir gegenüber der lebenden Welt haben. Und natürlich stellt es auch die Verbindung zwischen Schaden für die Natur und Schaden für den Menschen her. Tatsächlich umfasst die Definition von Ökozid Umweltschäden, die vielen Menschen schaden. Aber sie muss nicht unbedingt Schäden für den Menschen beinhalten, um erfüllt zu sein. In dieser Hinsicht geht es also eher darum, Schäden an der Natur, um ihrer selbst willen zu verhindern. Aber natürlich wissen wir alle, dass wir ohne gesunde Ökosysteme nicht existieren können. Die Zivilisation kann ohne gesunde Ökosysteme nicht existieren. Letztendlich geht es also auch darum, uns selbst zu schützen, und zwar durch den Schutz der Ökosysteme, die uns ernähren und uns tragen.
And through the protection of the ecosystems which wholly sustain us.
Let's come to wars, Giorgio Meta.
Kommen wir, Giorgio Meta, zum Krieg. Wie wir sehen und wie wir im Fall des Kakhovka-Staudamms in der Ukraine gesehen haben und auch bei dem, was wir tagtäglich in Palästina sehen, sehen wir, dass Kriege wirklich immer schlimmer werden, nicht nur für die Menschen, sondern eben auch für die Ökosysteme. Sie werden für das Ökosystem immer dramatischer und richten auch immer mehr Schäden an. Wie sehen Sie diesen Zusammenhang zwischen Ökozid und Kriege in unserer Zeit?
I think that the conversation, for example, has been really taken up.
Diese Diskussion wurde insbesondere von der Ukraine sehr aktiv aufgegriffen. Auch Palästina beginnt sich damit zu befassen. Umweltschäden sind schon immer im Zusammenhang mit Konflikten aufgetreten. Aber unser Rechtssystem und unsere Regierungen haben sich bis vor kurzem nicht damit befasst. Ich denke, dass die Debatte aus der Ukraine viel dazu beigetragen hat, dies zu ändern. Denn wenn es um die Gräueltaten geht, die während eines Krieges begangen werden, ist es verständlich, dass der unmittelbare Fokus auf den Schaden für Menschen liegt. Auf den Schaden für beispielsweise zivile Infrastruktur und die Dinge, die das Leben und den Lebensunterhalt der Menschen in den Konfliktzonen völlig durcheinander bringen. Wenn wir jedoch auf die Ursprünge des Begriffs Ökozid zurückblicken, so stammt er tatsächlich aus einem Kriegskontext. Ursprünglich wurde der Begriff verwendet, um die Auswirkungen von Agent Orange und ähnlichen Entlaubungsmitteln zu beschreiben, die während des Vietnamkriegs aus der Luft versprüht wurden. Ich würde jedoch sagen, dass bis vor wenigen Jahren der tatsächliche Fokus auf Umweltschäden in Kriegszeiten nicht vorhanden war. Jetzt rückt dieses Thema jedoch in den Vordergrund und ich denke, dass dies tatsächlich zu einer Art inneren Interaktion mit dieser Debatte auf der nichtkriegerischen Ebene führt. Die Rede von den ökologischen Schäden von Kriegen, darauf will ich hinaus, wirkt sich auf die ganze Diskussion aus. Es gibt bereits einige gesetzliche Bestimmungen für Umweltschäden in Kriegszeiten, sei es in den Genfer Protokollen oder sogar in gewissem Umfang bereits im römischen Statut. Aber das Konzept des Ökozids und seine Verwendung im Zusammenhang mit Krieg zeigt meiner Meinung nach auch, wie Ökozid gezielt als Waffe für Kriegszwecke eingesetzt wird.
Also highlighting how it's sometimes weaponized specifically for the purpose of war as well.
When we speak about ecocides,
wenn wir über Ökozid sprechen, stellen wir fest, dass es auch eine Annäherung gibt an ein anderes internationales Verbrechen, das im Moment sehr viel diskutiert wird, nämlich in Richtung Genozid. Es gibt eine Annäherung der Definition von Genozid, von Völkermord und Ökozid, zumindest in dem Punkt, dass die Definition von Völkermord auch umfasst die Zerstörung grundlegender und essentieller Infrastruktur und der Lebensbedingungen.
Infrastructure and means for life, basically.
You know, it's, you know, devastatingly and in some ways blindingly obvious. In the context of what's happening.
Wissen Sie, es ist verheerend und in gewisser Weise offensichtlich, dass im Kontext der Ereignisse im Nahen Osten Umweltschäden und Schäden für die Menschen Hand in Hand gehen und beides sowohl Ursache als auch Wirkung sind, wenn man so will. Aber das passiert nicht nur in Konflikten. Wir können Parallelen ziehen zu den indigenen Gemeinschaften im Amazonasgebiet, wo die Zerstörung der Umwelt tatsächlich potenziell zur Zerstörung von Menschen führt. Und obwohl ich mich nicht in der Lage sehe, die genauen Zusammenhänge dieser Parallelen rechtlich aufzuzeigen, ist doch ganz klar, dass sich die Narrative von Ökozid und von Genozid sehr stark überschneiden. Allerdings treten einige dieser sehr schweren Umweltschäden oft in Friedenszeiten auf und sind Kollateralschäden, die im Zuge der Gewinnerzielung, rücksichtslosen Geschäftstätigkeit internationaler Konzerne entstehen. Und da ist das Element der Rücksichtslosigkeit, die in der internationalen Definition angegeben ist, tatsächlich sehr wichtig, denn sie bedeutet, dass beispielsweise ein Konzern, der schwere Umweltschäden anrichtet, genau wusste, dass dies wahrscheinlich passieren würde, aber trotzdem weitergemacht hat. Und tatsächlich fallen die meisten Umweltschäden in Friedenszeiten genau in diese Kategorie rücksichtslosen Handelns.
It's one of, you knew this was likely to happen, but you went ahead anyway.
You went.
Yeah, exactly. And actually, most peacetime environmental harm falls into that category.
Going a little bit to the end of our discussion.
Da ist ja die große Frage auch, wer eigentlich für all diese Handlungen im Zusammenhang mit einem Ökozid verantwortlich gemacht werden kann. Wie kann man einen Kausalzusammenhang herstellen zwischen der Handlung und dem, was passiert ist, dem Ergebnis? Wie stellen Sie sich vor, geht man mit diesem Problem um? Denn am Ende muss das alles ja auf einem Gericht bewiesen werden.
Have to be proven before courts.
With an international level crime, you are looking for the controlling minds. You're looking for the decisions that are made with knowledge.
Bei einem Verbrechen auf internationaler Ebene, also beispielsweise bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, beim Genozid, sucht man nach den Drahtziehern. Man sucht nach den Entscheidungsträgern, die in voller Kenntnis der Sachlage gehandelt haben. Und so wie bei Völkermord verfolgt man auch bei Fällen von Ökozid nicht die Fußsoldaten. Man sucht nach den Generälen, nach den Drahtziehern. Man muss effektiv versuchen, so weit wie möglich in der Produktionskette, in der Befehlskette, je nach Kontext, nach oben zu gehen, um die Person in der höchsten Position zu finden, die Einfluss auf diese Entscheidung hatte. Dabei muss man oft nach anderen Arten von Beweisen suchen, als bei anderen Tatbeständen, etwa der Zerstörung von Menschen oder Eigentum. Beim Ökozid müssen wir uns mit Beweisketten beschäftigen, die mit chemischer Kontamination zu tun haben, mit Auswirkungen auf Wasser, Wassereinzugsgebiete, Grundwasser, Böden und Ähnlichem. Wir müssen Beweise aufführen, die oft auf wissenschaftlichen Fakten basieren. Und da sind wir heute sehr viel weiter als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, weil wir heute sehr viel mehr wissen über all die wissenschaftlichen Fakten. Und das bedeutet auch, dass jeder, der in diesen Bereichen tätig ist, sei es ein Militärkommandant oder ein CEO, sei es der Leiter eines Bergbauunternehmens, die Pflicht hat, sich über das öffentlich zugängliche Wissen in seinem Tätigkeitsbereich zu informieren und sich über die Auswirkungen seines potenziellen Handelns im Klaren zu sein. Niemand, der einen Schaden anrichtet, kann heute sagen, oh, ich wusste nicht, dass das so passieren würde. Diese Ausrede wird kein Gericht mehr gelten lassen, weil dieses Wissen vorausgesetzt werden kann. Ich denke also, dass sich die gesamte Landschaft verändert, was diese Frage betrifft, wem Verantwortung zugeschrieben werden kann. Es wird immer schwieriger, sich auf Unwissenheit zu berufen oder zu behaupten, dass etwas ein Unfall war. Im Kontext eines Konflikts wird dieser Aspekt natürlich nicht zum Tragen kommen, weil Kriege politisch oder ideologisch motiviert sind. Aber bei Verbrechen gegen die Natur zum Beispiel, beim Handeln von Konzernen eben schon. Insofern hat eine Bestimmung, die Ökozid als ein international anerkanntes Verbrechen ansieht, auch eine abschreckende Wirkung. Und was es bewirken kann, ist die Schaffung einer spezifischen Justiz- und Strafverfolgungsbefugnis, die derzeit noch fragmentarisch ist. Being politically motivated or ideologically motivated, but what it can do potentially is create justiciability, specific justiciability and prosecutability, where that is potentially at present somewhat piecemeal.
Giulio Metta, thank you very much for this interview.
It's a pleasure.
Das war Giulio Metta, CEO der Stop Ecocide Foundation. Die deutschen Obervoices hat unsere Kollegin Esther Petsche gelesen.
Ja, und was mich beeindruckt hat in diesem Gespräch ist, dass diese Organisation, Stop Ecocide Foundation, es in nur gerade 8 Jahren geschafft hat, ein Netzwerk in über 45 Staaten aufzubauen. Und im September 2024 haben denn auch 4 Länder, nämlich zuerst Vanuatu, Fidschi, Samoa und später dann auch die Demokratische Republik Kongo, den offiziellen Antrag gestellt, dass Ökozid als ein Verbrechen in Statut des Internationalen Strafgerichtshofs aufgenommen wird. Also diese Organisation hat in relativ kurzer Zeit sehr viel erreicht.
Es geht also vorwärts. Was bedeutet das nun für unsere Diskussion, Christoph, für die Debatte rund um die fossilbedingte Klimakrise?
Das Prinzip, das hinter dem Konzept der Bestrafung von Ökozid steht, heißt im Grunde genommen «do no harm», also «füge keinen Schaden zu». Und wenn du es tust, wirst du bestraft. Und wenn wir das ernst nehmen, bedeutet das für unsere Diskussion, dass zunächst einmal die 50 Konzerne, die für 70% aller Klimaemissionen verantwortlich sind, mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen haben. Denn bei ihnen lässt sich sehr direkt nachweisen, dass sie ganz direkt und unmittelbar für Hitzewellen zum Beispiel verantwortlich sind. Und das mit den Hitzewellen hat ja eine kürzliche Studie der Klimaforscherin Sonja Senneviratne an der ETH Zürich deutlich gezeigt. Also hier gibt es einen klaren Kausalzusammenhang. Einen Kausalzusammenhang gibt es auch bei den Erdölkonzernen, weil die Erdölkonzerne wissen seit den 70er Jahren, dass CO2 die Erdatmosphäre erhitzt. Und sie haben trotzdem gehandelt, so wie sie eben gehandelt haben. Und ihr Handeln wäre nun jetzt nach der Definition von Ökozid eben die Verursachung von weitreichenden und langfristigen Schäden an der Natur, am Klima und an der Umwelt. Ja. Und nach dieser Definition können eben auch Staaten zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihnen nachgewiesen werden kann, dass im Wissen um die schweren Schäden durch Treibhausgase nichts oder eben auch viel zu wenig getan haben, um diese Emissionen zu verhindern. Und in dieser Situation befinden wir uns ja. Also, wenn ich es zusammenfassen will, heißt es, dass diese Erweiterung des Römer Statuts um den Tatbestand des Ökozids so etwas wie ein regelrechter Gamechanger werden könnte.
Staaten zur Verantwortung ziehen klingt jetzt schon mal nicht schlecht, aber diese Staaten werden sich wohl mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass Ökozid als Strafbestand aufgenommen wird, würde ich meinen.
Ja, nicht nur die Staaten, sondern eben auch die Großkonzerne, die, wie ich gesagt habe, eben auch mitverantwortlich sind. Ja, und wir können jetzt schon ein paar Staaten ganz generell ausschließen, wie etwa die USA unter dem Regime von Donald Trump, die eine solche Erweiterung auf keinen Fall anstreben. Aber wir müssen bedenken, und Jojo Mehta hat es gesagt, dass die Länder des globalen Südens im Tatbestand des Ökozids tatsächlich eine Chance sehen, um ihre natürlichen Ressourcen zu schützen und vor allem, um einen Hebel in der Hand zu haben, um die Länder des globalen Nordens zu zwingen, in der Klimapolitik endlich vorwärts zu machen.
Damit sich etwas ändert. Die Schweiz, nehme ich an, gehört da nicht unbedingt zu den Vorreitern.
Nein, und als Beleg vielleicht die Antwort auf eine Interpellation von Nationalrat Fabian Molina von der SP. Eine Anfrage aus dem Mai dieses Jahres. Fabian Molina fragte den Bundesrat, ob die Schweiz den Antrag von Vanuatu, Fidschi und Samoa zur Aufnahme des Tatbestands des Ökozids ins Römerstatut unterstütze. Und die Antwort des Bundesrates lautete, Zitat: Die Schweiz verfolgt die Diskussionen zum Thema Umweltkriminalität und Römerstatut des Internationalen Strafgerichtshofs in den verschiedenen formellen Foren des Internationalen Strafgerichtshofs aufmerksam. Also äußerst zurückhaltend diese Antwort. Immerhin schreibt der Bundesrat, er sei bestrebt, den Vollzug bei Umweltdelikten zu stärken. Das ist schon mal ein Zeichen in die richtige Richtung.
Ein Zeichen in die richtige Richtung, und das heißt?
Ja, wir müssen, glaube ich, fragen, was das alles heißt für die Zivilgesellschaft, für die Bewegung, die sich eben einsetzt für eine klimagerechte Zukunft. Und da ist für mich schon klar geworden, dass der Einsatz für die Strafbarmachung von Ökozid ein zentrales Element ist im Kampf gegen die Klimakrise, gegen die Verursacher, gegen die unglaubliche Passivität der Staaten. Und die Strafbarmachung von Ökozid ist auch ganz wichtig, ein zentraler Hebel im Kampf gegen den Krieg. Und was mich erschüttert hat, ist, dass unter den 45 Staaten, die eben sich angeschlossen haben, dieser Bewegung Stop Ecocide, fehlt ein Land, und das ist die Schweiz. Das heißt also, wir hätten hier in der Schweiz insbesondere doch noch einiges zu tun, um diesen Gedanken des Ökozids und auch der Strafbarmachung von Ökozid ein wenig bekannter zu machen.
Danke vielmals für diese Gespräche, Christoph.
Ja, ich danke dir, Anna-Ida.
Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass wir nur weitermachen können, wenn ihr uns unterstützt. Geht doch auf unsere Webseite www.treibhauspodcast.ch und klickt auf den Button Unterstützen.
Es geht mit eurer Banking-App ganz einfach. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt über alles, was wir so tun und planen, abonniert unseren Newsletter, ebenfalls auf unserer Webseite.
Vielen Dank. Treibhaus, der Klimapodcast, eine Produktion von Podcast Lab mit Olivier Christe, mit Samuel Schläfle, Esther Petsche, Lena Schubert, Anja Kolmus, mit der Musik von Lukas Fretz und mit Anna-Ida Viertz und Christoph Keller.
Ihr findet uns auf www.treibhauspodcast.ch und überall, wo es gute Podcasts gibt, auch auf podcastlab.ch. Ihr findet uns auch auf Frida und immer am dritten Wochenende des Monats on air auf Radio X. Wir sind auch auf Instagram und auf LinkedIn. Und wenn euch Treibhaus gefällt, wenn ihr Anregungen habt oder Kritik, einfach schreiben an mail@treibhauspodcast.ch.